Ihr dürft kommen. Heute wird es ein bisschen anders, die Anbetung geleitet von unseren Sängern. Und die haben schon fleißig geübt und haben diese Lieder eingeübt. Und wir wollen einfach Gott loben und preisen. Und ich lade alle herzlich ein, kommt und lasst uns singen, den Herrn loben und preisen. Preis Gott. Wir singen die Lieder, die der Chor schon schön geübt hat. Schönster Herr Jesus. Ich will loben den Herrn. Preis Gott. Danke für eure Unterstützung. Mal was anders. Preis Gott. Amen. Ich freue mich für alle, die gekommen sind. Wir wollen Gott loben. Dazu sind wir da. Das ist unser Auftrag. Ich brauche so einen blauen Zettel, dass ich weiß, wo was stattfindet. Ich möchte euch alle ganz herzlich einladen. Auch jetzt zu den Gottesdiensten. Heute wollen wir über Jesus uns unterhalten. Das machen wir ja die ganze Zeit, aber über die Göttlichkeit Jesu. Aber zuerst einmal, ich lade euch ein für die nächsten oder zu den nächsten Veranstaltungen. Am Freitag wird das Thema sein, du brauchst das Eingreifen Gottes, ohne dem läuft es nicht. Weißt du, es passiert in dieser Welt so viel. Wo Gott das Haus nicht baut, da arbeiten alle umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Kannst alles haben, kannst noch so fromm sein. Wenn Gott nicht mitmacht, passieren Unglücke, Unfälle, Probleme und so weiter. Wir brauchen die Unterstützung Gottes, das Eingreifen des Herrn. Dann am Samstag wird das Thema sein, die Welt wird von der Furcht regiert. Wir sehen auch jetzt, was in London alles los ist, wo diese Mächtigen und Gewaltigen zusammen sind. Und da passt meine Vision genau dorthin. Dort beraten sie zwischen City und Trafalgar Square. Und dort sind auch die ganzen Demonstrationen und dann diese Botschaft, wo Gott mir gegeben hat. Gott hat das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort und er hat auch das letzte Wort. Nicht die mächtigen 20 Leute aus dieser Welt, sondern unser Gott hat das letzte Wort. Also Furcht regiert die Welt. Wie geht's weiter? Was passiert? Da knackt's, dort knistert's und da passiert etwas. Dann am Sonntag wird das Thema sein, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und wir gehen ja dann auf die Karwoche zu und ich möchte euch schon auf die Woche einladen. Wir haben Mittwoch Gottesdienst. Das Einzige, was noch frei ist, ist noch Montag und Dienstag. Sonst, und dann Mittwochabend. So, aber sonst ist alles ausgebucht. Wir haben dann am Donnerstag was anders, also um 19 Uhr. Einen besonderen Gottesdienst, nur für die, die wollen. Die anderen brauchen es nicht. Die können zu Hause bleiben, können spazieren gehen. Wir werden einen Fußwaschungsgottesdienst machen. Für Leute, die sagen, ich möchte genau das tun, was in Johannes 13 steht. Ich möchte dem Herrn Jesus gehorchen und ich möchte praktizieren, was die Fußwaschung ist. Die Fußwaschung ist etwas Mysteriöses, etwas Orientalisches. Zuerst einmal, wenn du dort im Orient bist, wenn du in ein Haus kommst, werden dir die Füße gewaschen. Ist Empfang eigentlich. Beim Herrn Jesus wurden die Füße nicht gewaschen in einer Situation bei einem Pharisäer. Da kam Maria Magdalena und sie hat mit Tränen seine Füße genetzt und dann mit Öl sein Haupt gesalbt und ihn gesalbt und so weiter. Und sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und dann wollte Jesus den Jüngern die Füße waschen. Dann sagt unser Herr Petrus und sagt, nein, 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 Herr. Also du darfst mir keine Füße waschen und mir nicht. Und dann sagt Jesus, wenn du nicht Fußwaschung erlebst, dann fehlt dir was, du vermisst etwas. Du bist durch die Taufe gereinigt, aber mit der Welt, da bist du mit den Füßen wirst du da konfrontiert, hast Berührung mit dem Alltag, mit der Sünde, mit dem Schmutz und da tappst du manchmal in so Pfütze rein, wo du nicht reintappen solltest. Und deshalb diese Reinigung, das heißt Reinigungszeremoniell, wir machen das. Wer nicht mitmachen muss, muss nicht. Ist auch eine freiwillige Sache. Keiner wird ja gezwungen bei uns zu irgendetwas. Wir sind ja eine Freikirche. Und dann geht es auf Karfreitag zu. Karfreitag haben wir zwei Gottesdienste. Also zuerst einmal morgens um 10 Uhr. Was ist auf Golgatha dort wirklich passiert? Wir wollen uns auseinandersetzen und fragen und dann auch Abendmahl miteinander feiern. Wir werden auch jetzt am kommenden Sonntag Abendmahl haben. Aber trotzdem, wir können nicht genug von den Segnungen Gottes haben. Und am Abend zeige ich den Film Die Passion. Aber ungekürzte Ausgabe. ungekürzte Ausgabe. Also wir haben im Kinos meistens wurden die gekürzte Ausgabe, wir werden also ungekürzt sein, so wie es original war. Dieser Film hat eine interessante Geschichte, an diesem Tag, wenn der Film gezeigt wird. Okay, heute ist mein Thema die Göttlichkeit. War Jesus Gottes Sohn und seit wann war er Gottes Sohn? War er schon immer Gottes Sohn? Wir wollen uns dann mit diesem Gedanken der Göttlichkeit Jesu beschäftigen. Auf jeden Fall, für mich ist Jesus was Besonderes. Ich denke, für euch auch, alles als Kinder Gottes ist einmalig. Aber wie sieht dieser einmalige Jesus aus? Er war ja übernatürlich, als er hier auf diese Erde ging, und doch war er Fleisch und Blut. Und doch war er sterblich. Und doch hat er Hunger gehabt. Und doch hat er Probleme gehabt. Er musste schlafen, er hat Windeln gebraucht als Baby. Und musste sogar fliehen, wurde verfolgt, obwohl er Sohn Gottes war. Er wurde nicht aufgenommen von den Leuten, die Leute haben ihn nicht erkannt, musste sogar mit einem Kuss verraten werden. Seine Existenz ist so wichtig für uns, dass wir das begreifen, was es bedeutet. Seine Existenz, er war von Ewigkeit her, das ist klar, aber wahr und aber so schwer zu verstehen. Aber er hat uns gezeigt, wenn ihr auf Gott verlasst und auf mich schaut, von mir lernt, mit mir verbunden seid, ihr könnt das auch schaffen, was ich geschafft habe. Also ich möchte hier einen ganz praktischen Jesus verkündigen, denn dieser Jesus ist für uns, für heute und jetzt und hier und nicht, was damals vor 2000 Jahren war. Vielleicht verwende ich das Bild vom Sauerteig. Sauerteig, so ein bisschen, ein paar Krümel Sauerteig im Mehl rein und dann geht es alles schon auf. Ihr wisst ja, wenn ihr backt mit Sauerteig. Und genauso ist etwas von Jesus in deinem Leben, dein Leben geht auf. Und es hört gar nicht mehr auf. Du kannst also, wenn einmal Sauerteig in deinem Leben, in deinem Teig hineingekommen ist, dann ist die Gärung ja, laufend. Du kannst also endlos backen, endlos brutzeln, endlos arbeiten. Wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, heute, jetzt und hier, dann kannst du auch wieder endlos deine Träume verwirklichen, endlos dein Leben gestalten, endlos vorwärts gehen, dieses endlos, wie ein Sauerteig. Ich lese in 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 und folgende Verse. Groß und einzigartig ist die Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat oder bekannt machen ließ. In der Welt erschien er als schwacher Mensch, das ist Jesus. Und ich spreche über die Göttlichkeit Jesu. In der Welt erschien er als schwacher Mensch, im Himmel von Gott zum Sieger erklärt. So wurde Christus von Engeln gezeigt und den Völkern der Erde verkündet. Überall in der Welt fand er Glauben und im Himmel bekam er die höchsten Ehren. Das ist Jesus. Wer das einmal erfasst, der kann mit Moslems reden, mit Juden reden, mit allen möglichen Menschen reden, die sagen, ja, Jesus war auch nur ein Mensch. Das war er. Aber Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und was Allah macht und Jehova macht oder Jahwe macht, das ist dann sein Problem, nicht mehr mein Problem. Und nicht mehr unser Problem. Auf dieser Erde war Jesus ein Mensch, so wie du und ich. Er war äußerlich nichts Besonderes, ganz normal, dass man kein einziges Bild von ihm hat. Also wenn man einen jüdischen Menschen von 33 Jahren sich vorstellt, so hat Jesus etwa ausgesehen, der war so durchschnittlich, dass er sogar verraten werden musste. Das ist es, den ich küssen werde, der schnappt es euch. Er wurde an Gebärden genauso erfunden wie du und ich. Er wurde versucht und angefochten wie wir alle. Er musste genauso arbeiten wie wir im Betrieb von seinem Stiefvater Josef. Er war ganz Mensch und er war ganz Gott. Und das zusammenzubringen auf einen Nenner, das ist schwierig für unseren Geist, für unser Denken. Also eigentlich würde ich vielleicht so sagen, wir haben zwei Jesusse, zwei. Einen doppelseitigen Jesus, doppelgesichtigen Jesus. Zuerst einmal einen im Fleisch und einen Jesus im Geist. In Matthäus Kapitel 17, Vers 9 heißt es, während sie von dem Berg, vom Berg der Verklärung herabstiegen, gebot ihnen Jesus, erzählt niemand von dem, was ihr gesehen habt, bis des Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Also bis zu seiner Auferstehung war Jesus ein allgemeiner Bürger des Landes Israel, ganz normal, er war ein Teil seines Volkes. Und erst nach der Auferstehung, sogar noch nach der Auferstehung, haben die Leute noch ein Problem gehabt. Jesus sagt, rührt mich nicht an, ich bin noch nicht verherrlicht. Also er war noch nicht verklärt, rührt mich nicht an. Später, nachdem er schon verherrlicht war, bei Gott angekommen war, dann zeigt er die Wunden dem Thomas oder auch seinen Jüngern, dass er sie segnet. Ich bin noch nicht verherrlicht. Sagt es niemand. Also deshalb ist es so geheimnisvoll. Wer war Jesus wirklich? Für uns ist wichtig, Nicht, was Jesus vor der Kreuzigung war, ist eigentlich uninteressant. Tut es mir leid, wenn ich das sage und manche vielleicht schockiert dabei. Der historische Jesus bedeutet uns nicht viel. Ist jetzt schockierend. Paulus sagt einmal, wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Also wir kennen Jesus nicht vor der Kreuzigung und das interessiert mich, obwohl ich bin überzeugt, Paulus hat Jesus gekannt, denn er ist Zeitgenosse des Herrn Jesus gewesen, auch wenn er junger Bursche war. Also er muss Jesus irgendwo begegnet sein, aber er sagt, für mich ist nicht wichtig, wer dieser Jesus ist, denn der historische Jesus, mich interessiert Mutter Maria nicht, mich interessiert die Jungfrauengeburt nicht, mich interessiert dass er aus dem Geschlecht Davids war, erwähnt das alles gar nicht, weil für Paulus war das total unwichtig. Ich kenne Christus nach dem Geist, nach der Offenbarung, nach der Begegnung, wie er mir begegnet ist auf der Straße nach Damaskus. Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Also er kennt einen anderen Jesus, den Gott auferweckt hat. Den Jesus nach Ostern. Also wir haben zwei Jesusse. Ein Jesus vor Ostern und ein Jesus nach Ostern. So eine Zeit vor Christus und eine Zeit nach Christus. Bisschen schwer zu verstehen, aber lass es mal. Das sind Theologen, die können sich darüber streiten. Mich geht es nicht darum, dass ich einen philosophischen Jesus habe. Ich brauche einen praktischen Jesus, mit dem ich was anfangen kann. Mit dem ich mein Leben meistern kann. All die großen Lehren, die du über Gott und Himmel und Ewigkeit und Herrlichkeit hast und all die Segnungen des Neuen Testamentes haben wir nach Ostern, in dem Jesus erschien und 40 Tage hier unter den Menschen war und seine Jünger belehrte. Da geschah die größte Belehrung. Ich denke nur auch, was er mit den Emmaus-Jüngern vorhatte, das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Und er redete, musste Christus nicht leiden, musste Christus nicht auferstehen, musste nicht das alles passieren. Die haben es nicht verstanden. Vor der Kreuzigung, vor der Auferstehung haben die Jünger nichts verstanden. Erkläre uns nicht einmal die einfachen Gleichnisse vom Acker oder ja, die schönen, netten Geschichten, wo wir sagen, das muss doch ein Kind kapieren, haben sie nicht begriffen, weil Christus noch nicht verklärt war. Also und erst nach Ostern, nach der Verklärung, die großen Lehren, die Jesus gebracht hat über die Ewigkeit, die sind uns erst plausibel, einleuchtend oder verständlich, ja, auf das gesagt wurde, was er damals und so weiter erzählt hat. Die Wunder, die er wirkte, sind ungewöhnlich, das ist wahr. Jesus war ein ungewöhnlicher Mensch, aber die Menschen haben ihn nicht verstanden. Deshalb, er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf, weil er so fremdartig für sie war. So doppelseitig. Er war also einer, der aus einer anderen Welt kam. Er hat sehr gescheit geredet, hat tiefe Lehren gehabt und so weiter, aber Leute haben ihn nicht verstanden, weil er einzigartig war. Er war der Gesandte Gottes, ein Geschenk Gottes an die Menschheit. Er war mehr als alle Religionsstifter, mehr als ein Rabbi, Prophet oder Lehrer. Er konnte das sagen, was Buddha und Mohammed nicht von sich selber sagen konnten und auch nie sagen würden. Er hat eine andere Identität. Er sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Verrückt. Das konnte keiner dieser Religionsstifter, das konnte nicht einmal Moses sagen, das konnte auch nicht kein Rabbiner, kein Gelehrter jener Zeit sagen. Er entspricht keiner Weltreligion, im Gegenteil. Der passt gar nicht rein, weil er was anderes ist. Buddha und Mohammed hätten niemals irgendwelche sensationellen Aussagen über sich selbst gemacht, so wie Jesus gemacht hat. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung, ich und so weiter. Das haben die Gelehrten nicht gesagt, diese Weisen. Und das wussten sie warum, weil die schon tiefe Gotteserkenntnis hatten, aber die waren das auch gar nicht. Nur der eine, der gekommen ist, das war Jesus. Buddha wies seine Aufmerksamkeit von sich weg, sogar seine Jünger. Wenn sie dachten, Meister, wir wollen dir nachfolgen, sagte er, nein, sucht nicht mich, sucht das Unendliche. Und so weiter. Er hat immer die Leute von sich gewiesen. Und das gleiche auch Mohammed, wenn ich nur diese beiden großen Religionen, die bei uns so gang und gäbe sind, auch Mohammed, der sagt, ich bin nicht einmal würdig, den Koran aus der Hand des Allahs zu empfangen. Wer bin ich eigentlich? Also, und Jesus sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Also er hat ein ganz anderes Verhältnis zu Gott gehabt. Sogar heute erachtet der orthodoxe Islam jede Form von Lobpreisung von Mohammed, also dass er der Prophet ist und Gott segne ihn und so weiter, als eine Gotteslästerung, weil das nicht der Fall war, weil er war ein ganz normaler, sterblicher Mensch wie du und ich, aber Jesus war was Außergewöhnliches. Er spricht, wer mich sieht, der sieht den Vater. Oder Johannes 10, 30, ich und der Vater, wir sind eins. Also wir sind eine Einheit. Das kann kein guter Mensch sagen, das muss einer sein, entweder ist er verrückt oder es stimmt, was er sagt. Ein Mensch, der nur ein Mensch ist, der kann nicht, der kann sich beschreiben, der kann sich äußern, der kann sich mitteilen, aber kann nicht das sagen, was Jesus sagte. Er war also schon als Mensch was Besonderes. Und das, was du und das, was ich bin heute, und deshalb die Göttlichkeit Jesu, warum ich die betrachte, ist, wir sind durch Christus Söhne und Töchter Gottes geworden. Wir können auch in dem gleichen Zustand, in der gleichen Position kommen, wie Jesus war. Er sagt, wer mich jetzt sieht, wer mir nachfolgt, der wird auch die gleichen Werke tun wie ich. Jesus hat folgende Werke getan, die sonst keiner tun kann. Und das war paradox für die damalige Zeit, das ist heute bei all diesen großen Religionen der Fall. Er hat Sünden vergeben. Dass die Juden sagten, wer kann Sünden vergeben? Außer Gott. Und der sagt hier zu der Samariterin, was mit ihr los ist, sagt bei der Ehebrecherin, was bei ihr los ist. Und die Pharisäer gehen alle raus, als er ihnen sagte, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Die waren alle erledigt. Also er hat eine göttliche Autorität gehabt, hat Dämonen ausgetrieben, sodass die Dämonen schon im Voraus schrien, sobald sie Jesus gesehen haben, wer bist du und warum bist du vor der Zeit gekommen, uns zu quälen, vor Golgatha meine ich hier, vor der Auferstehung, um uns zu quälen. Also da gab die unsichtbare Welt kannte Jesus. Wer bist du? Er konnte Sturm stillen. Er konnte Tausende speisen. Er konnte Aussätzige reinigen. Wer konnte das? Wer konnte, nicht einmal Moses, musste warten, bis seine liebe Schwester Miriam eine Woche später gereinigt ist und Gott sie angenommen hat. Jesus war gewöhnlich und war doch so ungewöhnlich. Als Mensch doch so ungewöhnlich. Er wurde erst noch ungewöhnlicher nach der Auferstehung. Denn wir wissen ja, dass die Juden sagten, wenn er hat gesagt, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Und dann versiegle Pilatus das Grab und bewache das Grab. Denn die zweite Verführung und das zweite, was jetzt passiert, wird schlimmer sein als das erste. Also, die haben schon Angst gehabt, dass Jesus aufersteht. Denn die Juden wussten ganz genau, wenn er aufersteht, dann wird die Verführung für die Juden, das Verderben für die Juden noch schlimmer sein als das, was vorher war. Jesus war zwar als gewöhnlicher Mensch kam er zur Welt, aber er verließ als ungewöhnlicher die Welt. Bei seinem Tod verdunkelte sich die Sonne. Also bei seiner Geburt sind Engel erschienen, war es nett und süß, die Hirten auf Bethlehems Fluren. Aber bei seinem Weggang von dieser Erde, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, als dann er starb und sein Haupt nagte, wir werden in diesen Tagen ja sowieso noch einiges darüber hören, dann kommt der römische Hauptmann und sagte, wahrlich, das war der Sohn Gottes. Der sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, neigt sein Haupt, verschied und starb. Auf der Stelle war er tot. Also dass sein Gebet so prompt erhört wurde, war sensationell. Die Erde bebte. Und man muss sich vorstellen, die Sonne verdunkelte sich für 3 Stunden, das ist nicht normal. Eine Sonnenfinsternis dauert höchstens 8 Minuten. Aber 3 Stunden, eine totale Sonnenfinsternis. Dann gleichzeitig eine Begleiterscheinung, dass viele Heilige, die die Juden kannten und verehrten als Heilige, plötzlich in Jerusalem gesehen worden sind. Eine Vorauferstehung stattfand von den Heiligen. Und all diese Dinge. Also als Jesus von dieser Erde ging, war es ungewöhnlich. Und dann erschien er ständig permanent durch verschlossene Türen, 40 Tage lang, tritt sie in die Versammlung. Ich bin's, Thomas, komm mal her. Und dann den Jüngern am See Genezareth mit fertigen Fischen, schon alles gebratet, die kommen, alles fertig, alles vorbereitet. Also eine Wunder, unerklärliches Wunder nach dem anderen. Und Petrus erkannte ihn durch den Heiligen Geist, du bist Sohn des lebendigen Gottes. Aber er sagte, sagt es niemand. Die wussten schon, die spürten, Jesus ist was Ungewöhnliches. Und der Heilige Geist hat es ihnen offenbart. Aber sagt es nicht, ich bin noch nicht verherrlicht, auch vom Berg der Verklärung. Sagt es niemand, bis es soweit ist. Sonst ist wäre falsches Zeugnis gewesen. Wer weiß, selbst da war er noch nicht sicher, schafft es Jesus oder schafft es nicht. Er war Sohn Gottes, er war Mensch. Aber wir wissen, im Garten Gethsemane, das hätte so und so ausgehen können. Die Entscheidung, die Würfel sind noch nicht gefallen gewesen. Erst im Garten Gethsemane, als der Rang, Vater, dein Wille geschehe, dann passierte das, wo dann der Wille Gottes durchbrach, das Göttliche durchbrach. Und von dem Moment, als er im Garten Gethsemane sagte, dein Wille geschehe, war Jesus nicht mehr derselbe Jesus. Haben die Jünger auch nicht mehr verstanden, diesen Jesus. Deshalb die Verleugnung von Petrus, diesen Menschen kenne ich nicht. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Und ich meine, der hat den Gottmenschen Jesus nicht gekannt, er hat nur den Menschen Jesus gekannt. Den Lehrer, den Rabbi, den Wunderwirker, den Heiler, den Befreier, aber den Gottmenschen, also so kenne ich Jesus nicht. Auch Judas, der hat eigentlich den Menschen Jesus verraten. Denn Gott Menschen ist nicht beigekommen. Der wusste nur, in dem steckt was drin. Und deshalb auch Petrus verleugnet seinen Herrn. Und wenn Petrus erzählt hätte, dass es Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, dann hätte er noch mehr Ärger bekommen, als er hatte. Dann wäre so Unruhe unter dem Volk entstanden. Ja, der Messias ist unter uns. Und damit hätten die Leute nichts anfangen können. Also der war ganz solide jüdischer Mensch. Und deshalb ist es auch, wenn wir mit den Juden oder Moslems reden, wir können ganz ruhig sagen, es gibt einen vorauferstandenen Jesus und vor der Auferstehung einen Jesus und einen Jesus nach der Auferstehung. Und was Gott nachher gemacht hat, das ist sein Bier, sein Problem, seine Sache. Geht mich nichts an. Und das war auch, wie Paulus diesen Jesus predigt. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Was Gott nachher macht, was Gott nach deiner und nach meiner Auferstehung mit mir, mit dir macht, ist auch egal. Das kann er kann dich zum König machen, zum Priester machen, zum Prinzessin oder zum Prinzen machen. Wir müssen also den Christus vor im Fleisch und den Christus im Geist begreifen, verstehen. Und hier dieser verherrlichte Jesus, dieser verklärte Jesus ist etwas für die Glaubenden, für Menschen, die eine Verbindung mit Gott haben. Deshalb hat auch Petrus vorher bekommen hat, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart. Deshalb auch die Dämonen erkannten, das ist Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist kein gewöhnlicher Mensch, der uns jetzt hier entgegentritt. Das ist ein ungewöhnlicher. Und denen sich Jesus zu erkennen gab, die erkannten ihn. Nathanael sagt, was kann schon Gutes aus Nazareth kommen. Wir sehen also, vor der Auferstehung wird sehr viel gezweifelt. Und sogar noch in der Phase der Auferstehung und viele zweifelten noch. Also Zweifel ist angebracht, auch bei diesen Gläubigen. Und erst die Auferstehung macht die Jünger so stabil und unerschütterlich. So Jesus wird wertvoll und ungewöhnlich für sie. In 1. Timotheus 3, Vers 16 heißt es, er ist gerechtfertigt durch den Geist. Gerechtfertigt durch den Geist. Also der Heilige Geist gibt uns das Zeugnis, das ist Jesus. Römer Kapitel 1, Vers 4. Im Fleisch war er nur der Nachkomme Davids. Und hier ist er durch das Wirken der Auferstehung, durch das Wirken Gottes, ist er der Sohn des lebendigen Gottes. Vorher war er nur ein Jude, ein Bürger des Landes Israel, nicht mehr und nicht weniger. Aber jetzt ist er von Gott eingesetzt. Wir wissen also schon im Voraus, also bei der Taufe, das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Schon dieses Bekenntnis. Also das spielt schon die ganze Zeit mit einer Rolle. Aber letztendlich erst ist es vollbracht nach der Auferstehung. In 1. Thessalonicher 1, Vers 10, da heißt es, jeder weiß auch, wie sehr ihr auf Gottes Sohn wartet, auf Jesus, den er von den Toten, also Gott von den Toten auferweckt hat, der für alle sichtbar kommen wird. Dieser Jesus, der ist sichtbar leibhaftig in den Himmel gefahren, der wird auch leibhaftig wiederkommen. Er allein rettet uns vor dem kommenden Zorn Gottes, vor dem Gericht. Er allein. Dieser auferstandene Gott. Wir werden einige Bibelstellen, möchte ich mit euch jetzt lesen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr nach Hause auch die Referenzen nachgucken. Ich will einfach nur den Beweis antreten. Jesus ist nach der Auferstehung der Sohn des lebendigen Gottes. Vorher war es so wie du und ich. Anfechtbar, anzweifelbar, angreifbar, verletzbar. Seine Wunden auf dem Kreuz geschlagen, hat gelitten, sogar mit großem Geschrei, steht auch in der Bibel, hat er gelitten. Aber zuerst einmal so das, was Gott getan hat. Und auch auf uns war das große Wunder. Wenn wir mit Jesus leben, mit Jesus verbunden sind, mit ihm ein sind, wir werden das gleiche Schicksal haben, was Jesus hatte. Wir sind also Schicksalsgenossen mit dem Herrn Jesus Christus. Deshalb ist für mich die Göttlichkeit Jesu. Wer ist mein Vordermann, mein erstgeborener Bruder? Und wir sind nachher die anderen, die Nachzügler. Und wir sind alles Nachzügler. Und mir ist Christus erschienen als eine späte Geburt, sagt Paulus. 1. Korinther 6, Vers 14. Denn Gott hat uns durch seine Kraft vom Tod zum ewigen Leben auferweckt, wie er auch Jesus auferweckt hat. Also auf uns wartet als Glauben das gleiche Schicksal, was auch auf Jesus wartete. Und in 1. Korinther 15, mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes. Denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn alle noch im Tod bleiben würden. Also, wenn es die Rede um die Auferstehung. Und Kapitel 15 kannst du, im 1. Korinther 15 kannst du nachher weiterleben. Lesen. Wäre Christus nicht auferstanden, wäre unsere ganze Predigt für die Katz. Alles umsonst, alles Zeitverschwendung. Aber er ist auferstanden. Wir wissen, 2. Korinther 4, 14, wir wissen, Gott hat Jesus vom Toten auferweckt und wird auch uns auferwecken. Also, Schicksalsgenossen. Wir sind Partner, wir sind Leib Jesu, ein Teil von Jesus, du und ich, und wird auch uns auferwecken. Denn dann werden wir mit euch gemeinsam vor Gott stehen, aus allen Sprachen, Kulturen und so weiter, Gemeinde Jesu. Galater 1, Vers 1 und folgendes. Diesen Brief schreibt Paulus, der Apostel. Ich bin weder von Menschen berufen, noch durch sie ausgesandt worden. Jesus Christus selbst hat mich zum Apostel bestimmt und Gott, unser Vater, der Jesus von den Toten auferweckte. Du siehst also, Paulus sagt nichts, behauptet nichts. Er bringt immer sein ganzes Leben, sein ganzes Wesen, seine ganze Entwicklung immer in Verbindung mit der Auferstehung Jesu. Die Göttlichkeit Jesu, die hier durchgebrochen ist. Römer 4, Vers 19 ist von Abraham die Rede. Und folgende Verse hier. Abraham glaubte diesen Worten, das, was ich euch auch sage jetzt hier, obwohl alles dagegen sprach, auch für dich, es spricht vielleicht alles dagegen. Wer bin ich? Ich bin 2000 Jahre zu weit, zu spät geboren. Obwohl alles dagegen sprach, Abraham war 2000 Jahre vor Christus und jetzt wir sind 2000 Jahre nach Christus. Aber beide haben sich auf ein Ziel konzentriert, sowohl er als auch wir. Denn er selbst war fast 100 Jahre alt und auch seine Frau Sarah konnte in ihrem hohen Alter nach menschlichem Ermessen keine Kinder mehr bekommen. Doch sein Glaube wurde nicht erschüttert. Er zweifelte nicht an und vertraute den Zusagen Gottes. Sein Glaube wurde dadurch gestärkt. Er gab Gott die Ehre und war fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. Deshalb fand er Gottes Anerkennung, dass er durch seinen Glauben vor Gott bestehen könnte und nicht nur seinetwegen. Also er fand Glauben, obwohl alles dagegen sprach. Auch wenn in deinem Leben alles dagegen spricht, finde den Glauben. Mein Erlöser lebt. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Hier Vers 24, sondern, was wie es aufgeschrieben steht, Vers 24 nochmals, sondern auch für uns, auch wir sollen Gottes Anerkennung finden, denn wir vertrauen ihm, der unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. So wie Abraham das damals glaubte, so glauben, müssen auch wir glauben, dass Gott ihn auferweckt hat. Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und wenn du von deinem ganzen Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Nicht, dass du glaubst, dass er für dich gestorben ist. Sterben kann jeder, sich kreuzigen lassen kann jeder. Aber dass Gott ihn auferweckt hat, das ist das Geheimnis des Glaubens. Da wirst du gerettet werden. Er ist auferstanden, er hat dem Tod die Macht genommen, er hat die Sünde besiegt. Apostelgeschichte 2, 24, diesen Jesus hat Gott auferweckt, damit die Macht des Todes gebrochen werde. Apostelgeschichte 2, 24, wie hätte auch der Tod über ihn Gewalt behalten können? Gott hat gesehen, der Mann macht alles recht, der macht alles in Ordnung. Der Mensch Jesus ist Gott wohlgefällig, auf dem mein Wohlgefallen ruht, auf den sollt ihr hören. Das heißt also, wir sind noch nicht erlöst, wir sollen nur aufpassen, was er macht, wie er geht, was er tut und sollten auf seine Art und Wesen achten, denn das ist ein Hinweis auf die Auferstehung gewesen und den sollt ihr gehorchen, dem sollt ihr folgen, an den sollt ihr euch halten. Also wenn der durchkommt, kommt ihr auch durch. Und wenn der Jesus gerettet wird, von der Macht des Todes. Wenn er aus dem Grab herauskommt, meisten Atheisten sagen, da ist noch niemand zurückgekommen. Doch, mein Jesus ist zurückgekommen. Und an dem, der zurückgekommen ist, wenn du dich an dem hältst, an diesem göttlichen Jesus, nicht an diesem historischen Jesus, weißt du, du kriegst große Probleme, wenn du dich nur an den historischen Jesus, so an Palästina, an Israel und Jerusalem und den ganzen Klimbim dich hältst, du wirst nicht dabei errettet. Du musst den auferstandenen Jesus vor Augen haben. Erst durch ihn, durch die Auferstehung, ist die Offenbarung Jesu wahrhaftig geworden. Hat die Geburt Jesu einen Sinn? Hat die Taufe Jesu einen Sinn und so weiter? Und die Verklärung. Vorher war das alles nur pro forma, nur Zeremonie. 1. Petrus 1, 21. Also ich pumpe euch zuerst mal mit einigen Bibelstellen, bevor ich meine Predigt bringe. Denn das, was ich hier sage, möchte ich mit dem Wort Gottes begründen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden. 1. Petrus 1, 21. Durch Jesus hast du zum Glauben an Gott gefunden. So Abraham damals vor 2000 Jahren und du 2000 Jahre danach. Gott hat Jesus Christus von den Toten auferweckt und ihm seine göttliche Herrlichkeit gegeben, damit ihr an ihm glaubt und eure ganze Hoffnung auf ihn setzt. Er hat es geschafft. Und jetzt setzt du deine ganze Hoffnung nicht mehr auf Menschen, sondern auf ihn. 2. Korinther 13, Vers 4. Als er gekreuzigt wurde, war er schwach. Aber jetzt lebt er aus der Kraft Gottes, diese zwei Welten. Mensch Jesus, Gott Jesus. Als er gekreuzigt wurde, war er schwach, aber jetzt lebt er aus der Kraft Gottes. Auch wir sind schwach, weil wir mit Christus verbunden sind. Doch euch gegenüber wird sich zeigen, dass wir mit Christus aus der Kraft Gottes leben. Die Glaubenden, die sehen, der schafft es mit Gottes Hilfe. Euch, also äußerlich geht es uns genauso. Wir leben auch als Menschen ein Doppelleben. Wir leben das Leben eines Sterblichen, eines vergänglichen Menschen und wir leben das Leben Gottes. Epheser Kapitel 1, Vers 19. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslichem großen Reichtum oder Kraft Gottes in uns, in den Glaubenden, die Kraft Gottes wirkt. Dieselbe Kraft, mit der Jesus von den Toten auferweckt und den Ehrenplatz eingenommen hat, zu Rechten der Majestät. Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften dieser und zukünftigen Welt. Alles hat Gott zu seinen Füßen gelegt und ihn zum Haupt seiner Gemeinde gemacht, und sie ist sein Leib, der Schöpfer und Vollender aller Dinge. Lebt in ihr mit der ganzen Fülle. Wir sollten mit dem ganzen Glauben, also mit der ganzen Konzentration auf Christus leben, denn was er geschafft hat. Und Kolosser 2, Vers 12, denn durch die Taufe ist euer altes Leben beendet. Alle, die getauft sind, können Halleluja sagen. Das ist für euch, die Getauften. Alle, die durch die Taufe ihr altes Leben beendet haben, ihr wurdet mit Christus begraben und ihr seid auch mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraft Gottes, der Christus von den Toten auferstehen ließ. Also immer wieder, du wirst nirgendwo weiterkommen, immer wieder nach der Auferstehung, durch die Auferstehung, mit der Auferstehung ist der Sohn Gottes geworden. Der Heilige Geist hat ihn zum Leben zurückgeführt. Römer 8, Vers 11 und 12. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib wieder lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Und Vers 12. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr in unserem alten, natürlichen, menschlichen Wesen verpflichtet und wir müssen nicht mehr Dinge tun. Ich muss das nicht. Ich muss nicht annehmen. Muss nicht dran glauben. Und wir müssen nicht mehr länger ihren Wünschen und ihren Vorlagen folgen. Wir sind erlöst, begraben, gestorben. Wenn du einmal tot bist, dich kann man kneifen, du regst dich nicht mehr auf. Dich kann man kitzeln, passiert nichts. Dich kann man beleidigen, passiert nichts. Durch die Taufe. Und das ist ein Prozess. Und da sind wir versetzt, eingesetzt in den Leib Jesu, eingepfropft in Christus. Philipper Kapitel 2, Vers 9. Durch ihn hat Gott ihn erhöht, also durch sein, darum hat Gott ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Vor Jesus werden sich einmal alle Knie beugen oder alle werden auf die Knie fallen, alle im Himmel und auf der Erde und auch im Totenreich. Also auch im Totenreich, auch alle, die gestorben sind. Ganz Israel, Apostelgeschichte 2, 36, ganz Israel soll wissen, Gott hat Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Das musst du jetzt annehmen. Der Auferstandene. Und wir haben mit dem Auferstandenen zu tun. Weißt du, wenn du nur einen gekreuzigten Jesus hast, der am Kreuz hängt, mit dem kannst du nichts anfangen. Tut dir leid, ist bedauerlich, schmerzlich. Also es tut dir leid, was er alles erduldet hat, der arme Mann. Aber jetzt, er ist aus dem Grab herausgekommen. Das Grab konnte ihn nicht halten. Also für mich ist es sehr faszinierend zu wissen, er lebt, er lebt, er lebt. Mein Jesus, ja, er lebt. Und während ich mich ständig so auf dieses Leben konzentriere, werde ich auch lebendig. Kriege auch Kraft in meine Beine, in meine Hände. Römer Kapitel 14, Vers 9. Denn Christus ist gestorben und zu neuem Leben auferstanden. Und er ist der Herr der Toten und der Lebenden. Er ist der Herr der Toten und der Lebenden. Also plötzlich, die Welt ist eine Einheit. Die gehört zusammen, auch über das Grab. Und erst jetzt hat Jesus den Rechtsanspruch. Jetzt müssen sich alle Knie beugen. Er ist der Auferstandene. Und deshalb, wenn du an Wunder glauben möchtest, glaub zuerst mal an den Auferstandenen. Das ist das größte Wunder. Und Gott hat ihn auferweckt. Das ist die große Tat Gottes, die passiert ist. Gott hat ihn auferweckt. Und niemand kann was dagegen sagen, was dagegen haben, was Gott macht. Gott hat souverän. Das wird im Islam geglaubt, das wird in anderen Religionen geglaubt, das müssen die Juden auch glauben. Der Herr kann machen, was er will. Du schaffst, du pustest es weg und du rufst es, kommt her, ihr Menschenkinder, und sie kommen nacheinander. Apostelgeschichte 13, 33, da heißt es jetzt, es hat sich jetzt erfüllt, indem Jesus von den Toten auferweckte, so heißt es im zweiten Psalm, du bist mein Sohn, heute setze ich dich zum König ein. Das ist eine Predigt, was hier gepredigt wird. Heute setzt du ihn zum König ein. Christus ist zum König eingesetzt, Sohn Gottes für alle Ewigkeit. Hebräer Kapitel 5, Vers 5. Auch Christus hat sich nicht die Würde des hohen Priesters angemaßt. Und in dieser Aufgabe hat Gott ihn berufen, als er zu ihm sprach: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt und heute sage ich dir, setz dich und sei mein König. Hebräer 5, Vers 5. Also praktisch, Gott hat ihn eingesetzt, Gott hat ihn zurückgeholt und ihn zum König aller Könige gemacht. Römer 8, Vers 11, ist der Geist Gottes in euch, so wird auch der Geist Jesu euch von den Toten auferwecken, denn er, der Geist Gottes, wohnt in euch. Also du spürst plötzlich, der Auferstandene ist in mir, ich habe auch ein Doppelleben. Jeder von uns, wenn wir genau ehrlich sind, wenn Christus in dir ist, hast du ein Doppelleben. Du bist zur Hausfrau, du machst deine Arbeit, die Drecksarbeit auch, das macht dir gar nichts aus, auch wenn es eine plumpe Sache ist, also du tust dein Bestes und du weißt, aber letztendlich, ich bin ein Prinz, eine Prinzessin, ich bin ein Priester, ich bin ein König. Deshalb Paulus sagt, ich kenne Christus nicht mehr nach dem Fleisch. Mich interessiert der Stammbaum nicht, von wem der abstammt, wo er herkommt, wo er groß geworden ist, wer die Mutter ist, wer der Vater ist, wie diese Familienverhältnisse da sind, ob der Stiefvater ist oder richtiger Vater ist, spielt alles keine Rolle. Ich kenne Christus nicht mehr nach dem Fleisch. Und du solltest auch, wenn du Christus erlebt hast, solltest aufhören, dich so wichtig nehmen. Ich bin ein Deutscher. Ich bin ein Mann oder ich bin eine Frau. Verstehst du, diese ganze Wichtigtuerei. Was bist du im Geist? Im Geist, wo der Heilige Geist hineinkommt. Wir sind eine neue Schöpfung. Jesus wurde geboren wie alle anderen, aber ohne Sünde. Er hat einen menschlichen Körper gehabt, wie jeder andere auch. Und wurde an Gebärden empfunden. Aber er wurde von Gott beglaubigt, von Gott bestätigt. Gott hat ihn auferweckt. Da sprechen alle Bibelstellen. Ich könnte euch nochmals 10, 20 Bibelstellen geben, aber damit ist es nicht wichtig. Wichtig ist, dass ihr das begreift und selber jetzt diese Stelle nachliest. Es war unmöglich, Apostelgeschichte 2, 24, es war unmöglich, dass der Tod ihn behalten konnte. Und auch heute Abend, es ist unmöglich für dich und mich, wenn du an Jesus glaubst, dass der Tod dich behalten kann. Amen. Der Tod kann uns nicht behalten. Jesus war ein wirklicher Mensch. Aber dieser Mensch hat Gott in sich gehabt. Ich und der Vater, wir sind eins. Wie ist unser Verhältnis? Du und der Vater? Und deshalb sagt auch Pilatus, seht, welch ein Mensch. Das war, also als Pilatus ihn verurteilt, fragt, was ist die Wahrheit? Und dann seht, was für ein Mensch. Diesen Menschen, Jesus, musst du ganz neu entdecken. Und zwar jetzt und heute. Wer bist du, den ich verfolge? Ich bin Jesus. Ich muss vorstellen, was das für ein Schock für den Pharisäer Saul von Tarsus war. Er hat sich an die Seite Jesu gestellt, als er das erkannte. Und es war sofort von heute auf morgen, da gab es keine Diskussion, warf alles über Bord. Und du siehst, wenn du den Auferstandenen begegnet bist, dann fällt es dir gar nicht schwer, alles in die Rumpelkammer zu transportieren oder im Container und den Abfluss oder was es auch immer ist. Und die Apostel, die verkündigten die göttliche Seite Jesu. Wenn du auch Petrus hörst, ja, er war Sohn Davids, ist okay, das ist Geschichte. Aber Gott hat ihn auferweckt. Immer wieder das betonen, Gott hat ihn auferweckt. Gott hat ihn groß gemacht, Gott hat ihn erhöht. Und deshalb, es war für mich auch, wenn ich so in andere Länder, oder nicht nur für mich grundsätzlich, sondern, ja, möchte fast sagen grundsätzlich, wenn ich in anderen Ländern, Kulturen oder bei anderen Religionen bin, da interessiert mich nicht ihre Religion von den Leuten, sondern ich erzähle den Leuten, was Gott gemacht hat, was Gott mit diesem Jesus gemacht hat. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der ist über alle Namen. Und jetzt können sich die lieben Moslems sich aufregen, die können sagen, Gott hat keinen Sohn, aber was der Allmächtige macht, und er ist allmächtig, dann er wäre nicht allmächtig, wenn er nicht machen könnte, was er machen möchte. Der wäre nicht allmächtig. Und deshalb, er kann machen und er wird das sowas machen. Er wird genau das, was gegen unser Verstand, gegen unsere Logik, das wird er kreieren. Gott hat Licht und Finsternis geschaffen, das kann das machen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Christus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist kennen. Wer das, auch Israel. Wir kennen Israel nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Und das ist ganz was anderes als der Judenstaat in Palästina da unten. Jerusalem und das ganze Chaos, die ganzen Palästinenserfragen und so weiter. Dann haben wir ein ganz anderes Blick für Israel und für dergleichen. Also die menschliche Seite Jesu, die ist abgehakt. Er war mal da, er lebte unter uns, so wie du auch mal gelebt hast und hast deine Jugend gehabt, dein Middle Age gehabt und dein Seniorenalter gehabt, abgehakt, alles abgehakt. Aber Das Ewige, das, was im Geist ist, das ist das Bleibende, das Unveränderliche. Und deshalb sagt die Bibel, er ist immer derselbe. Im Geist ist er immer derselbe. Offenbarung Kapitel 22, 13, ich bin der Alpha und Omega, der Erste und der Letzte, Anfang und das Ende. Oder Hebräer 13, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und alle Ewigkeit. Da hat sich an der Sache Jesu nichts geändert, nur dieses Menschsein ist ein Einschub gewesen. In 1. Timotheus 3, Vers 16, eines steht ohne Zweifel fest, groß und einzigartig ist das Geheimnis unseres Glaubens. Großartig, was ich hier verkündige. In die Welt kam Christus als Mensch und der Geist Gottes bestätigte seine Würde, so steht es in meiner Übersetzung. Er wurde gesehen von Engeln, gepredigt von Völkern der Erde, überall in Deutsch und Englisch und Chinesisch, überall wird er gepredigt in allen Sprachen. In aller Welt geglaubt und alle Welt glaubt an ihn. Du kannst hingehen, wo du willst, du wirst überall Gläubige finden, nicht die Massen, aber Einzelne. Vielleicht 5000 Leute sind in einer Kirche, aber nur 5 glauben richtig. Denn der Weg ist breit und die Pforte ist eng. Wir wissen also du kannst in einer Versammlung sein von 5000 Leuten, da musst du nicht alles sagen, das sind alles Christen. Da werden 5 sein, die glauben. 2 von 2 Millionen beim Auszug aus Ägypten, die das Ziel erreichen. Also es ist nicht die Masse, aber überall wirst du etliche finden, die an Jesus glauben. Du wirst in der katholischen Kirche welche finden, in der evangelischen Kirche welche finden, du wirst in allen möglichen Sekten welche finden, du wirst überall Leute finden, die an Jesus glauben. Und glaubt nicht, dass alle, die zu uns kommen, dass alle das Ziel erreichen. Es sind auch nur 5 von 5000. Jesus war in der Welt, bevor die Welt war. Johannes 1, Vers 10, das Wort war Fleisch. Und das Wort wohnte bei Gott und Gott war das Wort und so weiter. Dieses ganze Gerede, dieses Philosophieren. Er ist ein Teil der göttlichen Natur gewesen, schon immer. Und jetzt haben wir den gleichen Auftrag wie Jesus. Diese Göttlichkeit Jesu ist so wichtig, dass wir das verstehen. Dann benimmst du dich ganz was anderes. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit oder Aufherrlichkeit. Jesus ist uns nur vorausgegangen. Er zeigt uns, so macht man es. Johannes, so macht man das. Kolosser 2, Vers 9, in ihm wohnte die Gottheit leibhaftig, er verkörperte Gott. Und genau das muss ich auch tun tagtäglich, mich anstrengen, Gott zu verkörpern. Es ist wahnsinnig schwer, Gott zu verkörpern. Christlich zu sein, geistlich zu sein, göttlich zu sein, nicht nur menschlich. Eine Ohrfeige jemandem zu geben, das ist menschlich. Aber die andere Seite anzubieten, das ist schon göttlich. Die andere Seite. Die Schrift sagt, er ist der Erstgeborene. Und was der Erste schafft, schaffen nachher die anderen. Da bricht die Mutter durch, der bricht einfach diesen Mutterschoß durch. Und er ist der Anfänger. Und er sagt, guck mal, der Ältere, er ist der ältere Bruder. Und der Ältere, der muss uns, ich bin der Älteste, ich weiß, wie das ist bei 8 Kindern. Verstehst du, der muss für alles herhalten. Wer war's? Warum hast du nicht aufgepasst? Okay. Jesus der Erstgeborene, Matthäus 1, 21 von der Maria, aber auch er ist der Erstgeborene für uns. Und die Engel sagten, er wird der Sohn des Höchsten sein. Er war das nicht, aber er wird genannt werden, Sohn des Höchsten. Von wem? Von Gott. Und Gott gab ihm einen Namen, der über alle Namen ist. Er wird genannt werden, Sohn des Höchsten. Und was wirst du genannt, was werden wir genannt, wenn wir das Ziel erreichen, wenn wir uns an Jesus halten, in seine Spuren weitergehen und weitermachen? Jesus lebt und deshalb, weil er lebt, bist du eingeladen mitzuleben. Und es ist interessant, die Auferstehung, aber wir werden Ostern ja noch mehr darüber hören. Das Grab konnte ihn nicht halten, das ist eine historische Tatsache. Und dass du da bist, ist auch eine historische Tatsache. Das Standesamt beweist es, dass du eingetragen worden bist da. Du bist da. Und der Herr ist derjenige, der das Leben wirklich lebt. In uns. Und deshalb, du lebst auch heute ein Doppelleben, ein Leben, das die Welt sieht, das die Welt beobachtet, das die Welt notiert, das die Welt festhält und du lebst ein Leben, das Gott festhält. Und deshalb, wir sollen nicht menschengefällig sein, sondern gottgefällig sein. Wir sollen bei Gott angenehm sein und nicht bei Menschen. Wenn du Gott angenehm bist, wirst du auch Menschen angenehm sein. Aber wenn du Gott nicht angenehm bist, wirst du auch Menschen nicht angenehm sein können. Deshalb ist so wichtig, wem dienst du jetzt mit deiner Seele, deinem Geist? Was bricht bei dir mehr durch? Jesus, er hat mehr Gott gedient. Er hat sich, als er sich entschied, nicht mehr Zimmermann zu sein, seinen weltlichen Beruf aufgab, als er dann Wanderprediger war und Rabbi war, dann hat er Gott gedient. Und er sagte, ich muss in das sein, was meines Vaters ist, schon als kleiner Junge. Er war sich gottbewusst, Gott in ihm. Hast du auch dieses Gottbewusstsein, ich muss in das sein, was meines Vaters ist? Weißt du, wo du hingehörst? Die Gemeinde, was dein Zuhause ist, deine Familie. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Und mein Haus soll ein Bethaus sein. Puh. Wenn du das wörtlich übernimmst, dein Zuhause soll eine Gebetsstätte sein, ein Altar haben. Mein Haus, überleg einmal, ist nicht der Tempel. Gewiss, das war der Tempel. Aber der Tempel ist ganz woanders, als wo du denkst, wo der Tempel sein manchmal ist. Der Tempel ist nicht die Kirche. Der Tempel ist nicht irgendwie ein Gebäude. Ihr, dein und mein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Hast du da deinen Altar? Mein Haus soll ein Bethaus sein, liebe Zeit. Und wir sehen, wenn wir die Auferstehung begriffen haben, und die Jünger haben nach der Auferstehung begriffen, die haben gesagt, jetzt können wir nicht mehr feige sein. Jetzt muss man mutig an die Sache rangehen. Sie standen auf, voll Heiligen Geistes. Der Heilige Geist verklärte Jesus, machte Jesus groß. Der Herr war ihnen erschienen und sie predigten in Vollmacht. Das, was Jesus ihnen zeigte. Jesus ist ihnen erschienen und da hörte die große Lüge der Juden auf. Man hat ihn gestohlen. Sogar sein leiblicher Bruder, der Jakobus, denn wir wissen ja von der Bibel, und seine Brüder glaubten nicht an ihn. Der ist verrückt, der dreht durch, der spinnt. Das haben seine Brüder gesagt. Die Mutter war draußen und hat versucht, sie zu bekehren und Jesus wieder von seine Pläne abzubringen. Und 1. Korinther 15, Vers 7 lesen wir, Jakobus, der Bruder des Herrn, der anfangs ein Skeptiker war und so weiter, dass auch Jakobus dabei war. Und er war sogar, später ist er sogar der Älteste der Gemeinde geworden in Jerusalem, der Bruder, sein leiblicher Bruder. Judas ist ein anderer leiblicher Bruder Jesu gewesen, der also auch glaubte. Und wir wissen ja, die glaubten zuerst nicht. Also die ganze Überzeugungsarbeit ist nach Ostern passiert. Deshalb ist so wichtig, dass die Überzeugungsarbeit und dass wenn du Überzeugungsarbeit machst, dass du nicht den Gekreuzigten nur predigst, weil weißt du, wirst du so gut, manche frommen Evangelikalen, wie predigen Christus den Gekreuzigten? Christus den Gekreuzigten, Christus den Gekreuzigten, Christus den Gekreuzigten, das ist ein armer Glaube, Christus der Gekreuzigte. Paulus hat einmal nur gesagt, weil er die Hosen voll hatte von Athen, weil er Philosophie erzählte, vom unbekannten Gott sprach und was sagt, was will der Lauterbube, dieser Lauterbube, ich predige Christus nur den Gekreuzigten. Das war für ihn der Tod. Wir predigen Christus, den Auferstandenen. Halleluja. Den verherrlichten Christus, den wiederkommenden Christus. Diesen predigen wir. Und dass er kann ja nur auferstehen, wenn er zuerst gekreuzigt wurde. Das ist ganz klar, das ist die Voraussetzung. Aber wir bleiben nicht bei der Voraussetzung stehen. Wir gehen weiter. In Apostelgeschichte 1, Vers 3, da heißt es von den Aposteln, dass sie haben Jesus erlebt und kennengelernt. Und hier heißt es, ihnen hat er nach seinem Leiden, und deshalb ist für mich so wichtig, diese Stelle, Apostelgeschichte 1, Vers 3, unterstreicht es womöglich in deiner Bibel, ihnen hat er nach seinem Leiden, nach der Kreuzigung, nach der Peinigung, nach Garten Gethsemane, nach dem Verrat und der Verleugnung und dem ganzen Kickerles-Zeug, was da war und die ganze Schande und Schmach und alles, was in Jerusalem passierte mit den Jüngern. Es war ja Chaos, was sie dort erlebten. Die rannten auseinander, sie verließen ihn alle, verleugneten alle, sie schämten sich alle an ihm. Er hat ihnen nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. Er selbst. 40 Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Alle Botschaften, die wir vom Reich Gottes haben, sind nach der Auferstehung gegeben worden. Und nicht vor der Auferstehung. Und wenn es vor der Auferstehung war, haben sie es sowieso nicht kapiert. Herr, erkläre uns das Gleichnis. Hier haben sie nachher die Erklärung bekommen. Also der Mensch vernimmt nicht den Menschen Jesus. Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Also es ist ein anderes Medium, ein anderes Mittel der Offenbarung. 40 Tage hindurch ist er ihnen tagtäglich erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. In 40 Tagen kann man viel beibringen, viel lernen, viel erfahren. 40 Tage lang hindurch erschienen, sie belehrt und ihnen gezeigt vom Reich Gottes, was das Reich Gottes ist. Und deshalb, das war das Geheimnis, dass die Jünger durch dick und dünn gingen, dass sie nichts abhalten konnten, sie nichts hindern konnten, weil sie erlebt haben, unser Jesus lebt.
Wir haben mit einem lebendigen Heiland zu tun, den man nicht beweihräuchern muss und betrauern muss und bedienen muss. Und wie man so bei diesen ganzen heidnischen Gräbern, dass man Nahrung den Toten hinlegen muss, vielleicht essen sie, vielleicht fressen auch die Raben und die Mäuse und die Ratten. Nein, Jesus lebt, der braucht kein Futter. Der braucht da nicht irgendwelche Delikatessen im anderen Leben. Seine Auferstehung hat eine gewaltige Auswirkung auf die ganze Geschichte der Welt gehabt. Da sind Tausende von Prophetien erfüllt worden, Hoffnungen und Erwartungen der Menschen sind erfüllt worden, das Grab ist leer. 1. Korinther 15, 17, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube umsonst. Kann man gleich nach Hause gehen, braucht ihr nicht weiter singen, gar nicht weiter beten. Die Auferstehung Jesu ist eine der am besten bewiesesten Tatsachen. 40 Tage ist er selbst erschienen. Und weißt du, wenn das eine Lüge gewesen wäre, dass alles Einbildung, Fata Morgana gewesen wären oder Halluzinationen oder irgendwelche Glaubensspiegelungen und Hirngespinste gewesen wären, das hätte man damals einwandfrei widerlegen können. Denn wir wissen ja, die hohen Priester haben sogar Geld gegeben, damit die Wächter sagen, als wir schliefen, kamen die Jünger und haben den Herrn da, ihren Herrn geklaut. Weißt du, die römischen Wachposten, wenn die schlafen, das sind, und es rauskommt, dass die geschlafen haben, die sind Todeskandidaten. Da ruht das Siegel Roms da drauf. Und das darf niemand brechen und öffnen. Was wäre geschehen, wenn die Apostel das Siegel aufgebrochen hätten? Wir holen Jesus jetzt raus. Die wären Todeskandidaten gewesen. Das Siegel darf niemand öffnen. Nur im Beisein von 4 Soldaten durfte das Siegel, von römischen Soldaten durfte das Siegel geöffnet werden. Also, das wäre einwandfrei widerlegt worden. Er ist nicht auferstanden. Aber Gott sei Dank, wir haben die Botschaft, der Engel sitzt auf diesem Stein, eine höhere Macht, und sagt, dieser Jesus ist nicht hier. Er ist auferstanden und er lebt. Und das Schweigen der Juden, er hat es gestohlen worden. Weißt du, dieses ruhige Verhalten, dieses Psst, wir sagen nichts lieber, wir ignorieren das alles, ist lauter und spricht lauter als die ganze Stimme, die dagegen sprechen. Also Jesus ist wirklich auferstanden und die Christen haben da eine Stimme gehabt. Warum unternehmen sie nichts? Warum schreiben sie nichts? Warum geben sie kein Dogma oder kein, was weiß ich, irgendeine religiöse Erklärung? Er ist nicht auferstanden. Wir lassen die Sache mal so versanden. Und dann wissen wir vom Gamalien, den schlauen Rat, ist es von Gott, wird es untergehen. Wird es nicht untergehen, ist es nicht von Gott, wird es untergehen. Und die Sache Jesu ging weiter. Dieselben Apostel haben verkündigt, lauthals, uns ist Jesus erschienen. Paulus sagt in 1. Korinther 5, Vers 6, sogar 500 auf einmal, also die müssen alle gesponnen haben. 500 auf einmal sehen Jesus den Auferstandenen in einer Versammlung. Also die müssen alle fantasieren. Die Apostel waren gottesfürchtige Juden und die hätten nie gewagt zu lügen. Es waren gottesfürchtige Menschen, die haben den Herrn lieb gehabt, die haben die Gebote gehalten. Für sie war das Gebot, du sollst nicht lügen, heilig und wichtig. Also wenn die eine Lüge, ein Hirngespinst verbreitet hätten oder etwas nachgesprochen hätten, was sie nicht erlebt hatten, hätten sie Wahnsinn gewesen. In Lukas 24, Vers 25, nach seiner Auferstehung erschien Jesus zwei seiner Jüngern, geht sogar eine ganze Wegstrecke mit ihnen und erklärt ihnen die Schrift. Musste nicht das alles passieren, musste das nicht alles geschehen. Die Apostel erkannten auch selbst zuerst einmal nicht, verstehst du? Und sie haben auch selbst nicht diesen Gott, Menschen und verklärten, verherrlichten Jesus nicht verstanden. Aber Stück für Stück haben sie Jesus begriffen, das Übernatürliche umgesetzt. Wer mit Jesus Kontakt aufnimmt, und das ist jetzt die Botschaft, die ich euch weitergeben möchte, wer mit Jesus Kontakt aufnimmt, hier Lukas 24, 25, begreift ihr denn nicht? Wenn du das einmal begreifst, was alles passiert ist durch Jesus, er war Mensch, lebte unter uns, er ist eigentlich auf uns eingepfropft worden. Und wenn du das Pfropfen begreifst, was das Pfropfen ist, so einpflanzen, früher kann man noch einpfropfen, dann nimmt man einen Zweig von, was weiß ich, von einer guten Frucht, einen guten Baum und pfropft man auf diesem Wildling. Man nimmt normalerweise einen Wildling, denn die wachsen am besten. So Wildlinge wachsen am allerbesten und die geben eine gute Frucht später. Also wenn du einen Baum veredeln möchtest, musst du immer einen Wildling nehmen. Nicht schon einen gezogenen, feinen Apfelbaum, sondern einen wilden Apfelbaum. Und wir sind alles Wildlinge. Und dann wird auf unser Leben Christus gepfropft. Und jetzt wächst aus dieser Wurzel Johannes Matthäus oder wie du auch immer heißen magst, jetzt wächst eine Edelfrucht. Und weißt du, die Katholiken haben da im spanischen Raum, die haben Jesus und dann, was weiß ich, Jesus Maria noch und dann noch irgendeinen Josef-Namen und noch irgendwas. Weißt du, dann hast du ein anderes Vorzeichen. Der Wildling, das bist du. Und aus dir wächst Jesus heraus. Wir müssen dieses Bild vom Weinstock und Rebe mal umdrehen. Dann hast du ein ganz anderes Verständnis. Christus in uns. Und plötzlich, was das für eine edle Frucht ist. Aber wenn du wüsstest, was das für eine Wurzel mal waren. Saurer Apfel, nicht genießbar. Wo man sagen würde, pfui Teufel. Mit dem also will ich nichts zu tun haben. Der müsste ausgelöscht werden. Ja, entfernt werden. Aber der Herr hat gesagt, nein, auf dem möchte ich eingepfropft werden. Gott will in deinem Leben eingepfropft werden. Und jetzt bist du plötzlich, ja, ein süßer Apfel, süße Birne, eine süße, genießbare Frucht und zwar angenehm für Gott durch Jesus Christus. Weil er dieser Zweig ist, das von Gott kam. Das Leben ist genießbar. Wir haben in der Bibel beim Ausdruck der Kinder Israel auch eine dieser Stationen. Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Station, was im Volk Gottes passiert. Und da kommen sie plötzlich an einem Wasser, ist ungenießbar. Bitter, pfui, schmeckt nicht zum Kotzen. Und dann wird ein Stück Holz genommen. Und Mose schmeißt dieses Stück Holz ins Wasser im Namen des Herrn. Und das Wasser wird plötzlich genießbar. Dein Leben ist nicht genießbar, bis nicht das Stück Holz in dein Leben hineinkommt. Und das Stück Holz ist Jesus Christus, vom Baum des Lebens. Diese Veredelung aus dem Paradies, vom Baum des Lebens, das kommt plötzlich in dein Leben hinein und plötzlich hast du die Erkenntnis des Herrn, hast du ganz andere Sicht von Gott, plötzlich verstehst du die geistlichen Dinge ganz anders, die anderen Zusammenhänge und so weiter. Wer jetzt an Jesus glaubt, der kennt Jesus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist, folgt einem anderen Jesus. Da musst du nicht nach Palästina gehen und denkst, da bist du dem lieben Gott etwas näher und kannst mit Gott ohne Vorwahl telefonieren. Du kannst auch hier in Berlin mit Gott ohne Vorwahl telefonieren. Du musst nicht irgendwo deine frommen Städte gehen und so weiter. Du bist enttäuscht sein. Hier ist Jesus gekreuzigt, hier und so weiter. Kein Mensch weiß mehr genau, wo das alles war. Aber wenn der in dir lebt, das kannst du sagen, ich war dabei. Ich war dabei, als Gott einen neuen Menschen schuf. Ich war dabei, als ich einen Bund mit Gott geschlossen habe. Ich war dabei. Du kannst dabei sein. Wer Jesus jetzt nachfolgt, der steht nicht mehr vor dem Problem. Wie werde ich gerettet? Er ist gerettet. Der hat die Antwort, die Hilfe, die Heilung, das Heil in sich drin. Christus in uns. Dann musst du nicht sagen, kannst du mich heilen? Kannst du mich befreien? Kannst du mir helfen? Du hast den Helfer, den Befreier in dir. Plötzlich, du ziehst aus dem Saft der Art und Weise, Lebensweise von Johannes Matthäus, ich nehme mich jetzt nur als Beispiel, kannst aber deinen Namen nehmen, ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Gott Mensch. Und das war der Herr Jesus, als er hier über diese Erde ging. Er lebte, aber er war nicht er, der Vater lebte in ihm. Und alles, was er machte, er fragte immer den Vater, Daddy, was soll ich? Soll ich zu denen gehen oder soll ich zu denen gehen? Der Herr, und dann sagt der Herr, zu den Schwierigen gehst du. Zu den Komplizierten gehst du. Zu denen, bei denen die Not am größten ist, zu denen gehst du. Gott sucht nicht den leichtesten Weg, Gott sucht immer den Kreuzesweg für seine Kinder. So, dann lebst du total anders. Nicht mehr als natürlich, sondern übernatürlich, göttlich. Und das kannst du nur, wenn du dieses Auferstehungsleben in dir hast. Weißt du, Frühling, was ist jetzt Frühling? Ist es nicht schön draußen, der Frühling? Oh, ich mag den. Ich mag den Frühling. Weißt du, da wacht alles auf. Und da plötzlich im Boden, da war nichts da. Und plötzlich kommen die Krokusse. Und du sagst, wer hat die gesät? Bestimmt nicht der Teufel. Was ist Unkraut und was ist Kulturpflanze? Unkraut ist alles, was du nicht gesät hast. Das ist Unkraut. Wie kommt das da rein? Ich habe nur Rosen gesehen, aber da kommen ja, Disteln und Dornen. Alles, was Gott nicht in deinem Leben gesät hat, ist Unkraut. Alles, was dein Fleisch gesät hat, ist Unkraut. Deshalb, alles, was jetzt von Gott kommt, ich bin so froh, dass der Herr in dir etwas hineingepflanzt hat heute, etwas von der Ewigkeit, von der Göttlichkeit, sodass du auf Schritt und Tritt siehst, also jetzt langsam benehme ich mich wie Jesus. Wäre es nicht schön? Lauter Christusse. Die Bibel sagt, es werden viele falsche Christusse kommen. Keine Sorge, die wird es geben. Wo der Herr die Kirche baut, baut der Teufel auch eine Kapelle. Es wird viele falsche Christusse geben. Aber wir sollen echte Christusse sein. Christus in Kleinformat. Dass wenn die Menschen dich sehen, dass sie nicht irgendwie fragen müssen, wo kommt er daher, was ist er? Christus in Kleinformat. Wir sollten Christus in Miniatur werden. So wie Jesus hier auf dieser Erde ging, in Palästina, wo er da war, er hat Gottes Herrlichkeit verbreitet, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. So solltest du Gottes Herrlichkeit überall verbreiten, Liebe verbreiten, Frieden verbreiten, Treue verbreiten, Reinheit verbreiten. Ich weiß nicht, was alles in deiner Umgebung nötig ist, dass es verbreitet wird. Genau das, was du brauchst, dass du das in deiner Umgebung verbreitest. Wir sind diese Verbreiter. Wenn du Jesus begegnest, begegnest du nicht nur einem Lehrer, einem Professor, sondern du begegnest Gott selbst damals. Aber du darfst heute Jesus auch begegnen. Und wenn du ihm begegnet bist, dann werden die Menschen nicht sagen, das ist nur ein schlauer Fuchs. Nein, die werden sagen, du, woher weißt du das alles? Woher kannst du das alles? Wie machst du das alles? Warum? Gott in dir. Du verwirklichst eine andere Welt. Wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Der Herr will sich in dir verherrlichen und sich verklären. Er kommt zu uns, als ich so heute Nacht dachte, er kommt zu uns so wie der Regen von oben. So kommt Christus zu uns. So plötzlich, das kannst du nicht machen, du kannst den Regen nicht herbeizaubern. Aber du kannst beten, Herr, schicke den Regen, schick den gnädigen Regen. Und Gott sagt, ich will den Frühregen und den Spätregen schicken. Schick den Regen. Und so kommt dieser Regen plötzlich über dir, auf eine ungewöhnliche Art und Weise, plötzlich schüttet es und das Land geht auf, kommt ein Gewitter noch dazu, dass das noch die ganze Erde bewegt. Hosea Kapitel 6, Vers 3, er kommt zu uns mit ausgestreckten Armen entgegen. Schöner Vers. Der Herr kommt uns mit ausgestreckten Armen entgegen. Er kommt von oben, noch ehe sie rufen, kommt Gott dir entgegen. Dieser Jesus wartet, der ist ja hoher Priester geworden. Nach der Auferstehung geht er seinen Jüngern nach und er geht denen nach, die lau geworden sind, die abgefallen sind, die träge geworden sind, die nachlässig geworden sind, die oberflächlich geworden sind. Denen geht er nach. Der Herr Jesus geht dir nach heute. Kannst du es vorstellen? Der Auferstandene. Und der ist hinter dir her. Mach dich gefasst. Kannst ihm nicht weglaufen. Kannst dich drehen, wie du willst. Er dreht sich auch mit dir. So wie der Regen. So kommt der Herr, die Herrlichkeit des Herrn. Er kommt uns entgegen mit großem Rauschen voller Wasser, so wie die Sonne aufgeht über dein Leben, so geht der Herr über die, die ihn fürchten, auf. Er kommt zu dir und zu mir als der hohe Priester. Ich habe im Hebräer 5 nachgelesen oder habe ich euch vorgelesen. Gott hat ihn eingesetzt als hohen Priester. Er kommt zu uns. Das alles, was er hier als Mensch war, damals vor 2000 Jahren, so kommt er jetzt zu dir in seiner Eigenschaft, in der göttlichen Eigenschaft, als der Hirte, der seine Herde sammelt, als der, der alle Schlüssel hat. Und der Herr kann Dinge aufschließen dir, die heute noch verrammelt und verriegelt sind in deinem Leben, wo du keinen Durchblick hast, nicht durchkommst und so weiter. Er kommt zu dir als der unbegrenzte Gott. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und dann sagte Lazarus, komm raus, der alle Gewalt hat über Leben und Tod, als der Mächtige. Heute kann Jesus viel mehr, als er, was er damals konnte. Überleg einmal, als Mensch, Jesus, war er begrenzt. Er konnte nur in Jericho sein oder in Jerusalem sein oder in Nazareth sein oder in Bethlehem sein oder sonst in einem Dorf oder Kapernaum, Bethsaida. Er konnte nur an einem einzigen Platz sein. Heute, dieser verklärte Jesus, der ist an 100.000 Plätzen gleichzeitig. Wo 2 oder 3 sich zusammen versammeln in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen. Da brauchst du gar nicht 20 Leute haben. 2 reichen schon. Da ist er da. Heute dieser verklärte Jesus, deshalb war die Auferstehung eine Notwendigkeit, eine göttliche Notwendigkeit, dass er überall ist. In Vladivostok und Kapstadt und Alaska und Feuerland und Nordkap und Südkap und überall. Und bei dir und bei mir. Er ist der König aller Könige und kann überall mitmachen und hat überall das letzte Wort. Und er teilt die Geschichte. In dem Moment, wo du Jesus annimmst, hast du ein nach Christus, nach Ostern, ein nach Pfingsten, nach Weihnachten, lebst in einer anderen Periode, in einem anderen Zeitabschnitt. Er kommt zu dir als Wort und Geist. Er kommt zu dir und zwar nicht ganz allein, sondern mit einer Legion von Engeln. Wenn Jesus bei dir ist, was glaubst du, da ist der Himmel los? So, wenn jetzt die Politiker da nach London fliegen, die bringen da einen ganzen Apparat durcheinander. Da bist du nicht allein, da kommst du mit deinem ganzen, da kommt der Herr mit seinen ganzen Heerscharen, mit Legionen von Engeln. Und da zittern die Teufel und die Dämonen und die Fürsten und Mächten und Gewalten. Wir kennen also Jesus nicht mehr nach dem Fleisch. 2. Korinther 5, Vers 16. Wir beurteilen auch niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Andere Übersetzung dazu. Also dann, wenn du Christus kennst, dann schaust du den Leuten nicht mehr als Deutsche oder Russen, Chinesen oder Franzosen oder was weiß ich was. Du siehst du als Menschen, als Ebenbild Gottes, als ein Mensch, den Gott liebt, auch wenn er noch verstümmelt und behindert ist und noch 1000 Handicaps hat, dann siehst du nicht mehr den Menschen nach menschlichen Maßstäben. Ach, der ist zu nichts Nütze. Weißt du, wenn du heutzutage behinderte Menschen anguckst und sagst, die gehören alle vergast, hat man im Dritten Reich gesagt. Verstehst du, das ist ein unwertes Leben. Aber wenn du dann einen Mensch nach Christus erkannt hast, Christus begegnet bist, dann siehst du, nein, in dem ist ein Edelstein, eine Perle, ein Diamant. Und da siehst du sogar, das unwerteste Leben ist manchmal viel, viel mehr, sogar 1000-mal wertvoller als die ganzen, die sich einbilden, die da Leistung sind, da so Bankleute, die sind auch nicht mehr wertlos, wertvoll. Also, aber so Leute, die irgendwo noch denken, jetzt leistungsfähig, wo Geld, weil bei uns wird alles nach Geld gerechnet. Aber du rechnest hier nicht mehr nach menschlichen Maßstäben. Selbst wenn wir Christus früher danach beurteilt haben, nach Glanz und Glorie nach und so weiter, so gelten diese Maßstäbe jetzt nicht mehr. Gehört jemand zu Jesus Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Ein neuer Mensch. Etwas Neues hat begonnen. Und all dies verdanken wir Gott durch Christus, unserem Herrn, der mit Gott Frieden geschlossen hat. Und er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkündigen, denn Gott ist durch Christus selbst in diese Weise zu uns gekommen und hat uns mit uns Frieden geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht mehr länger anrechnet. Wenn du Christus begriffen hast, rechnest du die Sünden der Leute nicht mehr an. Deshalb ist Vergeben für uns kein Problem, keine Diskussion, kein Thema. Weil die Sünde wird nicht mehr angerechnet. Was willst du mit den Sünden noch anfangen? Wo willst du sie in der Ewigkeit unterbringen? In welchem Aktenordner? Weil es einen gibt. Die existiert. Deshalb, was willst du damit? Er hat mit uns Frieden geschlossen. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft zu verkündigen, die Botschaft der Versöhnung für die ganze Welt. Gott hat uns dazu befähigt, die Botschaft der Versöhnung. Also wir beurteilen auch jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Also die göttliche Seite Jesus, wenn du die begriffen hast, wenn du Gott geschaut hast und sagst, guck mal, mir geht es genauso dreckig wie Jesus, als er hier auf dieser Erde ging. Ich werde beleidigt, wird gekränkt, wird abgelehnt, wird verlassen, mich versteht niemand. Wer hat Jesus verstanden? Also ich wüsste niemand, wer damals Jesus überhaupt verstanden hat. Sogar Petrus hat nicht mal verstanden und so weiter. Niemand hat Jesus verstanden. Und deshalb wundere dich nicht, wenn du als Mensch nicht verstanden wirst. Ein Prophet wie Jesus, ein Messias wie Jesus wurde nicht verstanden von seinen Leuten. Fernseher hat nicht darauf reagiert und Priester haben nicht darauf reagiert. Niemand hat darauf reagiert. Die Zeitung nicht reagiert. Nicht einmal die Frommen groß drauf reagiert. Es waren Einzelne. 5 von 5000. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf komme. 5 von 5000. Vielleicht für den 5 Brote und die 5000. Du siehst also, was aussagt. 5 Gläubige. Fleisch und Blut können die Jesus nicht offenbaren. Und damit kannst du Jesus nicht begreifen. Wenn du jetzt hergehst und sagst, ich kaufe mir ein gutes Buch, viele sind weitergekommen durch ein gutes christliches Buch im Glauben, aber du wirst Jesus nicht durch ein gutes Buch finden. Im Gegenteil, du kannst sogar noch abgehalten werden. Weißt du, jeder schreibt so seinen Senf dazu, seine Erklärung, seine Kommentare und seine Meinung. Und es steht fest, 1. Korinther 15,50. 1. Korinther. Eins steht fest, liebe Brüder und Schwestern, Menschen aus Fleisch und Blut können nicht in Gottes neue Welt kommen. Nichts Vergängliches wird in Gottes neuer Welt Platz haben. Neue Übersetzung. Oder moderne Übersetzung. Also Fleisch und Blut können dort gar nicht hinkommen. Du kannst es Mensch sein, deine menschliche Eigenschaften, Jesus konnte die menschlichen Eigenschaften auch nicht mitnehmen. Seine Judennase, seine Judenohren, seine Judenaugen, seine Judenhaare, krauses Haar oder sein Judenbart. Er konnte nichts mitnehmen. Dort kriegst du eine neue Schöpfung, einen neuen Körper. Und dort wird kein Jude mehr da sein, kein Grieche mehr sein, kein Amerikaner, kein Deutscher. Da nimmst du dieses Menschliche nicht mit. Weil viele Leute denken jetzt, das Menschliche. Nein, da wirst du so perfekt und so vollkommen sein, da wirst du schon dein Gebiss hier lassen und dein Hörapparat und deine, was weiß ich alles, was das ganze Klimbim. Verstehst du, das brauchst du dort alles gar nicht. Wir kriegen etwas, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und kein Herz, Menschenherz je geglaubt hat. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieb haben. Nichts Vergängliches wird in Gottes neuer Welt Platz haben. Kann seine Schuhe vergessen, deine Socken vergessen. Kannst alles liegen lassen. Weißt, aber du siehst, wie wichtig wir uns diese Dinge nehmen. Was ziehen wir an? Wie kleiden wir uns? Wie sehen aus? Wir kennen Jesus nicht mehr nach dem Fleisch. 2. Korinther 4, Vers 11. Unser Leben lang sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert. Das ist ein Fakt. Aber an unserem sterblichen Leib wird auch immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr das Leben Jesu sichtbar. Je mehr du abnimmst, desto mehr nimmt Gott in dir zu. Das Göttliche. Und wo bricht das Göttliche im Leben Jesu am allermeisten durch und aus? Nicht bei den Zeichen und Wundern, gewiss die staunen wir. Weißt du, Kranken zu heilen, es gab genug Krankenheiler damals. Ein paar Dämonen auszutreiben, das war auch kein großes Kunststück. Es gab genug Dämonenaustreiber, auch unter den Pharisäern und den Priestern, jüdischen Priestern, auch heidnischen Priestern. Und Heilung war schon immer ein großes Thema, auch in der heidnischen Welt. Und sogar vor Jesus gab große Heiler. Die Geschichte ist voll davon. Große Heiler, Geistheiler und Glaubensheiler und Medizinmänner, es gab Jesus. Also Heilung und Zeichen und Wunder, das ist Zauberei oder irgendwelche Hokuspokus oder irgendwelche sensationelle Dinge, das weist Jesus nicht als Gott aus. Die Auferstehung, das muss mal einer nachmachen. Das muss mal einer nachmachen, dann glaube ich es. Also wenn du eine neue Religion gründen möchtest, ich habe ein ganz einfaches Rezept für dich. Lass dich kreuzigen und steh am dritten Tag auf. Und dann hast du eine neue Sekte, eine neue Religion und hast auch ein Recht, dies als Religion zu deklarieren. Aber das hat bisher noch keiner geschafft. Und dann komm zurück wieder nach 2000 Jahren. Das ist noch ein größeres Geheimnis. Weißt du, nach 3 Tagen zurückzukommen, könnte es ja scheintot sein. Aber nach 2000 Jahren wiederkommen und dann auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit, es kann nur der Sohn des lebendigen Gottes. Unser Leben lang sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert, aber an unserem sterblichen Leib wird auch immer wieder sein Leben sichtbar. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das ist das Geheimnis. Christus in mir. Muss mehr und mehr zunehmen. Und je weniger du bist, desto mehr ist Gott in deinem Leben. Je weniger du kannst, desto mehr kann Gott in deinem Leben. Je weniger du nichts verstehst, desto mehr versteht Gott in deinem Leben. Durch diesen auferstandenen Jesus kannst du ein übernatürliches Leben beginnen, kannst alle negativen Gedanken und Gefühle überwinden, das ist eine Sensation. Weißt du, ach, das ist alles nicht der Rede wert. Kannst alles Schwere ertragen, wenn du dann siehst, der Mensch Jesus, was der alles ertragen hat, und zwar in den letzten Tagen seines Lebens, in der letzten Woche, das war die schlimmste Woche seines Lebens, was er da alles erduldet hat und was er alles erlebt hat, und er stieg hinab an den untersten Örter der Hölle. Mach ja am Karsamstag immer diese gute Predigt, die Höllenfahrt Jesu. Wenn du das verstanden hast, die Höllenfahrt Jesu, das hilft dir, die Welt zu verstehen. Er stieg hinab, tiefer, als es nicht mehr tiefer ging. Und er kam heraus und sagt, seht, ich lebe. Ich lebe, so wie ein Held in den Märchen, in den Sagen und Legenden und noch viel mehr. Dann kannst du alles vergessen und zurücklassen und sagen, das ist alles gar nicht wert. Ich schaue nicht auf das Menschliche, ich lebe nicht mehr nach menschlichen Maßstäben. Was werden wir essen, womit werden wir uns kleiden, wo werden wir wohnen, wie werden wir unser Auskommen haben? Weißt du, die Menschen, die Gott vertraut haben, die sind immer ausgekommen. Entweder rausgekommen oder heimgekommen oder irgendwo auch hingekommen. Du kannst ein positives Leben leben, du kannst ein erfülltes Leben leben, ein starkes Leben. Also wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern diesen herrlichen Gottessohn. Und jetzt die Frage, hast du einen Teil an Jesus? Und welchen Jesus kennst du? Welchen Jesus liebst du? Welchem Jesus folgst du? Dem historischen Jesus da von Palästina? Aus den Evangelien? Du weißt eigentlich nicht viel von Jesus. Bilde dir nichts ein, dass du was von Jesus groß weißt. Ich sag's in der Bibel, in den Evangelien. Es sind vier Evangelisten, die beschreiben, der eine von der Seite Jesus, der andere von der Seite. Und die beschreiben nur ein paar Gramm von Jesus. Die Bibel sagt, die Bücher können nicht fassen, was er getan hat. Steht selbst in der Bibel drin. Und das Einzige, was du, was ich von Jesus weiß, ist eigentlich nur die eine Aussage, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist alles. Du weißt nicht immer, welche Haarfarbe der hatte, ob er Locken hatte oder keine Locken hatte, wie groß er war. Er war total menschlich wie du und ich. Musste sogar verraten werden. Du weißt, da gehst du hin und sagst, das ist nicht der da ist. Und den ich küsse. Du siehst also, so allgemein war Jesus. So durchschnittlich war er. Der war nichts Besonderes. Der war nicht größer wie die anderen. Auch nicht kleiner wie die anderen. Er war so wie die alle anderen auch. Wie Petrus, wie die anderen Jünger. Also man hätte jeden anderen verhaften können. Aber nein, den ich zeige, das ist er. Also es war nötig, dass man ihn verrät. Das heißt also, menschlich, äußerlich kannst du oft gar nicht sehen. Und ich bin manchmal so verblüfft. Ich bin in Hamburg in einer Jugendkonferenz, komme ich dorthin und da heißt es, Jugendpastor, Jugendevangelist spricht. Und dann kommt so ein gebückter, gebrechlicher, älterer Herr, denke ich, um Himmels Willen. Und da sollen unsere jungen Leute, Jugendkonferenz, sollen begeistert sein. Du, aber als er dann loslegt, wow. Weißt du, wir sehen immer nur das Äußere, wir gehen immer nach menschlichen Maßstäben. Ist er jung, ist er sauber angezogen, hat er eine Krawatte, hat er, oder wie sieht er aus, steht er stramm? Wir gehen immer nach menschlichen Äußeren und Maßstäben. Wir sollen aufhören, nach menschlichen Maßstäben zu beurteilen. Wenn der nicht da ist, bin ich auch nicht da. Und wenn der nicht spricht, dann spricht Gott nicht zu mir. Weißt du, nach menschlichen Maßstäben. Gott kann sogar durch einen Esel sprechen. Denk an Biliam. Weißt du, braucht kein Engel. Weißt du, manche glauben, wenn ein Engel spricht, dann, nein, nicht nach menschlichen Maßstäben. Oh, wenn eine Lichterscheinung kommt und wenn es dröhnt und wenn es laut ist und so spricht der Herr. Nein. Und vielleicht, weißt du, wir sind gewöhnt, immer Gott so außergewöhnlich zu sehen. Gott ist in Knechtsgestalt zu uns gekommen, in Jesus Christus. Knechtsgestalt. Weißt du, was ein Knecht ist? Der hat nicht immer richtige Hosen. Nicht nur richtige Klamotten, sondern abgerackert kommt er. So kommt der Herr in Knechtsgestalt. Und er wohnte mitten unter uns. Der wohnte gar nicht weit weg, um die Ecke. Vor der Tür saß er. Oder wo auch immer. Wir gehen immer nach menschlichen Maßstäben. Und du sagst, ich möchte Gott begegnen. Und du kannst heute Abend Gott begegnen. Und Gott steht vor dir, will dir die Hand reichen, du schlägst aus. Vielleicht ist es irgendjemand, den du gar nicht magst. Und das ist Gott. Vielleicht irgendjemand, den du nicht ausstehen kannst. Und das ist Gott. Vielleicht ist es irgendjemand, der weit unter dir unten ist. Und das ist Gott. Und du gehst immer nach menschlichen Maßstäben. Und erkennst Gott in Knechtsgestalt nicht an. Die Göttlichkeit Jesu. Weißt du, du denkst immer, oh, mit so einem heiligen Schein, Licht und Strahlen. Und dann, sobald du kommst, dann spürst du so eine Aura, so eine Ausstrahlung. Nein, Gott kann dir begegnen, wo du gar nichts spürst. Wo du gar nichts merkst. Er war da und du hast nicht gemerkt. Und ist weitergegangen. Das ist die Geschichte. Entdecke die Göttlichkeit Jesu. So unscheinbar. Er kam zu den Seinen und die Seinen haben es nicht begriffen. Schau mal vor, Jesus kommt in die Gemeinde und 5000 Leute begreifen Jesus nicht. Und es ist irgendwo jemand draußen im Gang und er erlebt es. Und die anderen haben es nicht gekapiert. Der Herr war nicht da, weil es nicht laut genug war. Weil er nicht genügend Rimmedimmi war. Weil das nicht war und weil das nicht war. Du solltest Gott erkennen. Auch vielleicht im Negativen, nicht nach menschlichen Maßstäben. Wir denken immer, wenn es Erfolg da ist, wenn alles aus den Nähten platzt, wenn die Fülle da ist. Nein, Gott kann genauso auch anders wirken. In dem nichts platzt. und nichts passiert. Wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, so ein elendes Häufchen, zwei oder drei, zwei Omis, zwei Opis, da ist schon alles passiert. Wo zwei oder drei nicht nach menschlichen Maßstäben, da kann einer mehr sein wie eine Million. Ein Abraham reichte, war mehr als ganz Ur in Chaldea. Ein Mann. Es braucht nicht die Massen. Zwei oder drei. Gott in Knechtsgestalt. Die Göttlichkeit Jesu. Es muss nichts Ungewöhnliches sein. Gott kann gewaltige Dinge wirken durch kleine Dinge. Das ist die Göttlichkeit. Durch den kleinen Bub Jesus. Die Weisen kamen und beteten ihn an. Und sie haben es begriffen. Erkennst du die Göttlichkeit des Herrn? Und Gott kann durch das, was wir verachten, nach menschlichen Maßstäben verachten, kann mehr tun, als du denkst und erwartest. Nach menschlichen Maßstäben. Hör auf, nach menschlichen Maßstäben zu denken. Du denkst nicht, was göttlich ist, sondern du denkst, was menschlich ist. Wir sollten mal umdenken. Was ist Gott? Wo ist er? Wo begegne ich ihm? Wo lerne ich ihn kennen? Wir sollen den persönlichen Gott kennenlernen, ganz persönlich. Und persönlich kennt man nur durch Beziehung, dieses Persönliche. Also wenn du mit ihm zusammen isst, zusammen schläfst, zusammen gehst, zusammen arbeitest, da erfährst du persönlich, wer er ist. Weißt du, nur so vom Gottesdienst, von Weiden, so 100 Kilometer Abstand, so einmal in der Woche. Du lernst Gott kennen, indem du zusammenlebst. Und 40 Tage erschien er ihnen nacheinander. Und deshalb konnte Paulus sagen, ich habe es vom Herrn empfangen. Weißt du, auch Paulus, er musste dem Auferstandenen begegnen. Sonst hätte er dummes Zeug gefaselt. Manchmal hat er es getan. Gott möge ihm vergeben. Und mir auch, dass ich das gesagt habe. Nein, tatsächlich. Manchmal sagt er, ich gebe meine Meinung. Und immer wenn er seine Meinung abgegeben hat, hat es nur Stunk gegeben in der Christenheit. Nur Ärger, nur Spannung, nur Probleme. Immer wenn er seine Meinung gegeben hat, aber er war Mensch. Und auch bei uns, wenn wir menschliche Maßstäbe ansetzen und unsere menschliche Meinung weggeben und weitergeben, richten wir Stunk an. Aber er sagt dann auch an manchen anderen Stellen, ich habe es vom Herrn empfangen, das weiß ich ganz genau, könnt mir gar nicht nehmen. Ich kann das gar nicht verleugnen, ich kann es auch gar nicht mehr lassen, weil ich es vom Herrn empfangen habe. Und weißt du, wo er das bekommen hat? Nicht auf der theologischen Fakultät in Rom oder in Jerusalem oder in Mekka, in der Wüste Arabiens. In der Wüste Arabiens, in den Stürmen, Wüstenstürmen. In den Spannungen, heiß und kalt, das ist die Wüste. In der Härte des Lebens, dort hat es vom Herrn empfangen. Abendmahl, was Abendmahl wirklich wichtig ist. Und dann ist noch die letzte Situation, am Sonntag haben wir Abendmahl, das ist der Sturm. Und was machte das, was in der Wüste funktionierte? Das, was in der Wüste geholfen hat, das, was in der Wüste mich weitergebracht hat, das, was in meiner Notzeit weitergebracht hat, das wird mir auch in einem Sturm, das Schiff geht bald unter. Apostelgeschichte 28, also wir haben schon tagelang keine Sonne gesehen. Das, was mir in den Stürmen geholfen hat, das wird mir auch in der Krise helfen. Wir machen jetzt Abendmahl, Geschwister. Schiff geht bald unter sowieso. Der Engel des Herrn war da. Und jetzt werden wir Abendmahl zusammen feiern. Und er nahm das Brot, brach's und teilte den 200 Leuten, was dabei waren auf dem Schiff, das Mahl aus und sagt so, nehmt und esset. Das ist der Leib des Herrn, der euch gegeben wird. Und du sollst etwas von Jesus haben, von diesem göttlichen Jesus. Abendmahl, dann nimmst du von diesem göttlichen Jesus etwas in dir auf. Dieses göttliche Blut. Ist alles, du sagst ja alles nur Äußerlichkeiten. Ja, wir brauchen das Äußere, um das Innere zu erleben. Und das hat Paulus wieder auf die Beine gebracht. Das hat die Mannschaft wieder auf die Beine gebracht. Wenn du das Äußere nimmst und sagst, danke Herr, ich habe es vom Herrn empfangen. Das, was mir damals in der Notzeit geholfen hat, wird mir auch heute noch helfen. Was hat dir in deiner Notzeit geholfen? Beten. Das wird dir heute auch weiterhelfen. So viele Christen haben das Beten verlernt. So viele Christen, die kämpfen mit fleischlichen Mitteln, streiten sich und zanken sich und fressen sich gegenseitig auf und machen sich kaputt und da wird das Problem nur größer. Je mehr du dich in deine Suppe strampelst, verstehst du, desto tiefer sinkst du in dem ganzen Morast. Du solltest anfangen zu beten, stille zu sein und auf den Herrn zu warten. Und sagen, Herr, hilf mir, steh mir bei. Diese göttliche Seite, das Göttliche zu entdecken. Wenn du das findest, oh, Auferstehungsleben, da kommst du wie ein Phönix wieder aus der Asche raus und sagst, jetzt, yes, wieder die nächsten 100 Jahre, da bin ich bei euch. Ich lebe und ihr sollt auch wieder leben. Der, der an Jesus glaubt, steht auf wie ein Phönix in seiner Katastrophe, in seiner Krise. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das war die Botschaft von diesem elenden Mann, der war in seiner Asche, kratzt sich seine Wunden, sein Eiter. Und das war meines Erachtens, nach meiner Bibellese und nach meiner Feststellung, der war schon im Koma, im Delirium. Und er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und da kommt der Durchbruch. Wenn du das weißt, die göttliche Seite Jesu entdeckst, dann stehst du aus deinem Delirium wieder auf. Aus deinem Fiasko wieder auf. Aus deiner Katastrophe stehst du wieder auf. Und du raffst dich aus und dann lebst du nicht mehr nach menschlichen Maßstäben und nicht aus menschlichen Quellen mehr, sondern aus der Quelle der Ewigkeit. Lass uns aufstehen. Wir preisen Gott, beten ihn an. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns heute Abend begegnest und dass du uns heute Abend segnest und dass du uns heute Abend diese göttliche, himmlische Quelle erschließt, die Quelle der Herrlichkeit. Oh Jesus, wer in dir ist, der ist geborgen für Zeit und Ewigkeit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Lass uns das zusammen sagen heute Nachmittag. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Danke Gott, dass dein Erlöser lebt. Jesus lebt. Dieser Mensch Jesus ist tot vom Kreuz von Golgatha, der ist gekreuzigt. Aber dein Erlöser lebt. Und er wird der Sohn des Höchsten sein. Und Gott wird ihm einen Namen geben, der über allen Namen ist. Halleluja. O Vater im Himmel, ich preise dich für Jesus, diesen verherrlichten, verklärten, glorreichen Herrn. Ich bete ihn an. Halleluja, halleluja. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen.